Ich finde diese 5 Punkte einfach so konsistent. Ich finde das so durchdacht. Weil es ist eigentlich auch eine Blaupause für ganz viele Betriebe in Deutschland, die jetzt gerade merken, Mensch, meine Zielgruppe bricht mir weg. Die Besuchsanlässe, die Besucher verlieren wir.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Prep Talks. Und nach unserem Motto, was ist, was bleibt und was zählt, schauen wir uns auch in dieser Folge aktuelle Entwicklungen in der Gastronomiebranche an und zeigen dir, was sie konkret für dich und deinen Betrieb bedeuten. Springen wir also direkt rein. Thorsten, was hast du uns diesmal Neues mitgebracht?
Ja, ich habe ihn natürlich wieder durch die ganzen Nachrichten zur Gastronomie gewühlt und überall mal geguckt. Und eine Sache, die ich total spannend fand, ist mir da aufgefallen. Und zwar, ich war ja in den 90er Jahren, man muss schon sagen, des letzten Jahrhunderts, habe ich mal ein Austauschjahr in den USA verbracht. Und tatsächlich, das erste Erlebnis mit einem US-amerikanischen Burgerladen war damals, dass mich meine Gasteltern mitgenommen haben zu Wendy's. Ich weiß nicht, ob du Wendy's kennst. Das war lange Zeit...
Ich kenne diese Pferdesendungen früher, glaube ich, noch.
Nee, damit hat es tatsächlich gar nichts zu tun. Das ist ein Burgerladen. Und die waren damals immer schon so drauf, dass sie eigentlich für Burgerliebhaber waren. Ja? Das heißt, die haben damals schon sehr speziell gearbeitet und du konntest dir deine Zutaten für deinen Burger selber auswählen.
Also eher hochwertig positioniert.
Eher individuell positioniert. Es ist ja nicht so, dass du wie du bei BK oder McDonald's reingehst und es gibt fertige Produkte und Abweichungen gibt's nicht. Sondern bei Wendy's bist du reingegangen, hast den Hamburger bestellt, hast gesagt, was willst du dazu haben? Nun kam ich gerade aus Europa, hatte mich gerade so ein kleines bisschen innerhalb der ersten 24 Stunden akklimatisiert, komm zu Wendy's rein und dann sagt er, was möchten Sie denn? Dann sage ich, Hamburger. Und dann guckt er mich an, ahnte nicht, dass ich nicht weiß, was gespielt wird. Ja, nach dem Motto, du musst hier Zutaten bestellen, habe ich gesagt, sagt er, nur ein Hamburger? Nicht nur ein Hamburger, auch Pommes bitte. Und sage ich, Hamburger und Pommes. Dann sagt er, plain Hamburger. Und mein Englisch war damals nicht ganz so, am Anfang nicht ganz so stark. Ich dachte, plain, Hamburger eben. Ja. So, du ahnst, was ich gekriegt habe? Brötchen mit einer Frikadelle dazwischen und nichts weiter. Keine Gurke, kein Ketchup, kein Senf, gar nichts. Das war meine erste Begegnung mit Wendy's. Na, das heißt, ich fand das nachher total klasse, weil du konntest ganz individuell sagen, wer möchte Röstzwiebeln haben, das. Also das war...
Hat es denn geschmeckt?
Total. Also der erste Burger war durchwachsen. war neben dem Fleisch nichts drauf. Aber
ich finde immer, wenn gutes Fleisch da drauf ist, ein vernünftiges Brötchen ist, dann kann das auch schmecken.
Genau. Kann auch schmecken, muss nicht. Also du kannst ja beim Burger viel mehr mit Geschmack machen, mit der Soße, mit irgendwelchen noch Zutaten. Von daher. Aber jetzt bin ich wieder über Wendy's gestolpert. Und das tatsächlich weniger positiv. Nämlich die Company hat tatsächlich sage und schreibe 6 Quartale hinter sich, in denen sie Umsatz verloren haben. Wendy's war in den letzten Jahren immer die Nummer 2 in den USA vom Umsatz her, also vom Systemumsatz her. Und ich hätte ja immer schon...
Und wer war Platz 1?
Das ist McDonald's.
Ne? Also und McDonald's welche Segment gucken wir uns da an? Also generell Gastronomie oder nur...
Nee, da reden wir über Quick Service. Ja? Okay. Und wenn ein großer Systemer 6 Quartale nacheinander Minus schreibt, dann ist das ein ernstes Problem. Ja, das ist heißt also, und es lohnt sich deswegen, da so ein bisschen hinzugucken, weil wir in Deutschland ja im Moment marktseitig in vielen Betrieben das Problem haben, dass Umsatz verloren geht. Und jetzt ist die Frage, wie geht Wendy's eigentlich damit um?
Na, nun muss man ja auch sagen, dass die makroökonomische Entwicklung in den USA noch etwas positiver ist als bei uns in Deutschland. Ne? Zumindest so, wie man das hier mitkriegt. Also ich sag mal, die USA wachsen ja noch durchaus und wir haben ja jetzt seit fast 6 Jahren sind es, glaube ich, kein Wachstum mehr gehabt. Also da.
Es gibt ganze Generationen, die kennen gar kein Wachstum.
Genau, die wissen gar nicht, was ist dieses Wirtschaftswachstum eigentlich? Wie fühlt sich das an?
Genau, die kennen das, ne? Nur aus dem Geschichtsunterricht. Aber Spaß beiseite. Tatsächlich entwickeln sich die USA ja von den makroökonomischen Daten etwas positiver. Nichtsdestotrotz strugglen natürlich auch die amerikanischen Bürger mit der relativ starken Inflation, gerade wenn es um Energieträger geht. Und das schlägt sie natürlich auch in einer gewissen Kaufzurückhaltung nieder.
Ja, ich glaube, das meiste Wachstum in den USA kommt tatsächlich aus diesem ganzen KI, aus dem KI-Hype raus, ne? Dass die großen Unternehmen, Nvidia, OpenAI, wie sie noch alle heißen, dass die eben da das große Wirtschaftswachstum produzieren und aber die in Anführungszeichen normale Wirtschaft nicht so wirklich viel davon
hat. Ja, vor allem der Konsument hat ein Problem halt. Mhm. Ne? Mit den stark gestiegenen Energiepreisen, die gucken ja in den USA sehr stark auf den Preis pro Gallon. Der ist aus deutscher Sicht natürlich immer noch homöopathisch. Aber für Amerikaner ist das schon hoch. Und unterm Strich sieht man die Konsequenzen bei Wendy's. Zweites Quartal 26. Bei den US-Umsätzen ein Minus von sage und schreibe 7%. Das musst du dir mal reintun. 7% weniger nach schon vorher 5 Quartalen mit Minus. Und die Gästezahl fiel im zweiten Quartal 26 sogar nochmal um weitere 12,5%. Also das ist richtig massiv. Das heißt, die haben ein richtiges Problem.
Und also die hatten vorher schon 5 Quartale genau. Minus und jetzt nochmal 12%?
Und jetzt nochmal 12,5% Gäste verloren. Ja, wir unterscheiden immer zwischen Umsatz und Visits. Und wenn du merkst, eben der Umsatz geht um 7% zurück, aber die Besuche um 12,5%, merkst du, dass die unterdurchschnittlich großen Umsätze sind weggebrochen, weil mehr Gäste gegangen sind, als Umsatz gegangen ist. Aber trotzdem beides dramatisch. Über 40% ist der Gewinn zurückgegangen. Und das
über diese ganzen 6 Quartale oder halt nur jetzt?
Nee, in dem letzten Quartal, also 2,26.
Aber Moment mal, das heißt, Sie haben jetzt nach 5 Quartalen Minus immer noch Gewinn gemacht?
Ja, du, genau, die haben immer noch Gewinn erzielt. Aber die Frage ist ja immer, auf welcher Basis und von wo kommst du? Also der ist um 41% jetzt gefallen auf gute 30 Millionen
Dollar. Aber ich meine, dann könnte man es ja sagen, ist ja alles halb so wild, weil ist immer noch profitabel.
Ich glaube, wenn du 6 Quartale Umsatz und Gäste verlierst, kannst du nicht mehr von alles halb so wild sprechen.
Na, aber wenn du vorher kommst, von wegen 6 Quartale Minus, ich hätte damit jetzt gerechnet mit tiefroten Zahlen. Und es ist natürlich nicht schön, ne? Das muss man jetzt, glaube ich, gar nicht in Frage stellen. Aber wenn man immer noch grundsätzlich unterm Strich ein positives Ergebnis hat.
Ja, du musst dazu wissen, dass Wendy's selber ungefähr 95% Franchise ist. Das heißt, mit einer Franchise-Organisation natürlich ins Minus zu rutschen, ist schon relativ schwierig, weil du die ganze Operative natürlich an deine Franchise-Nehmer sozusagen ausgelagert hast. Aber lass uns
mal. Achso, du meinst, die Bilanz würde anders aussehen, wenn wir jetzt die ganzen einzelnen Franchise-Bilanzen
genau, also das heißt,
dazu nehmen?
Genau, das größte Leid, wenn du so willst, oder die größten Bürden hatten natürlich die Franchise-Nehmer zu tragen. Weil wir sehen immer wieder, wenn Franchise-Systeme stark Umsatz verlieren, dann leiden die Franchise-Nehmer als erstes und dann brennt einfach irgendwann die Fläche. Die haben jetzt reagiert bei Wendy's, indem sie einen neuen CEO eingestellt haben und spannenderweise ist der schon mal bei Wendy's gewesen, damals noch unter dem ursprünglichen Gründer. Wendy's ist 1969 gegründet.
Das ist auch schon ein paar Jahre alt.
Ne? Das ist schon ein paar Jahre alt, genau. Und der kommt jetzt einfach mit einem, er nennt das einen Wendy's 5-Punkte-Plan. Und das ist jetzt so spannend, darauf zu gucken, weil wir haben in Deutschland ja zunehmend auch Umsatzprobleme, wir haben Gästeprobleme, weil eben die Konsumstimmung so schlecht ist. Wir haben eigentlich in allen Segmenten im Food-Service-Bereich im Moment gerade Umsatzprobleme. Und deswegen ist jetzt so spannend, was macht denn dieser neue CEO von Wendy's? Und ich finde, er hat wirklich eine schlaue Idee da, denn er sagte, pass auf, wir brauchen einen 5-Punkte-Plan. Und normalerweise würdest du ja sagen, oder würdest du erwarten, naja gut, wenn du 12,5% Gäste verloren hast und 7% Umsatz, ist jetzt erstmal schnell Aktionismus gefragt, um den Umsatz hochzupumpen. Aber der sagt, nee Leute, wir müssen erstmal in den Maschinenraum gucken. Das heißt, als erstes geht er an das ganze Menü. Ja, das heißt, das, was auf der Karte ist, das, was angeboten ist, und baut das tatsächlich auf mehreren Ebenen neu auf. Das heißt, er guckt sich die Zutaten an, er guckt sich die einzelnen Produkte an und er guckt sich die Kategorien an. Ist das eigentlich alles noch stimmig? Ist das eigentlich Wendy's? Ist es das, was der Konsument erwartet? Oder sind wir so wie McDonald's, als sie versucht haben, mal Hotdogs zu verkaufen? Das erwartet der Konsument dann nicht, der will das dann nicht haben. Und deswegen machen wir das nicht.
Aber das bedeutet, er guckt gar nicht so sehr, okay, ist das jetzt irgendwie, sind da die Einkaufspreise gestiegen? Ist das irgendwie für mich zu teuer im Einkauf? Was sind die margenstärksten Komponenten? Sondern er guckt nur darauf oder hauptsächlich darauf, erwartet das der Konsument, ist das was der Konsument haben möchte? Also guckt gar nicht auf die Kostenseite, nur auf die Angebotsseite.
Er guckt auf die Komplexität. Ja, das heißt also, wenn du ein Menü hast, wie komplex ist eigentlich die Herstellung? Sicherlich werden auch Einkaufskonditionen eine Rolle spielen, allerdings bei der Größe, wir reden hier von über 7000 Restaurants im ganzen Land, kriegst du wahrscheinlich Drehung auf jeden Artikel, den du willst, solange es nicht zu viele Artikel sind. Aber vor allen Dingen eben zu gucken, was passt zu Wendy's. Und dann die zweite Seite eines Menüs ist ja, das eine ist das Angebot, das andere sind die Preise. Und er hat tatsächlich eine komplett neue Preisstruktur eingefügt und einfach geguckt, okay, wo lässt das System eigentlich Deckungsbeitrag liegen? In der bestehenden Preisstruktur, wo verhindert die bestehende Preisstruktur aber auch, dass besonders profitable Produkte vielleicht in entsprechender Größenordnung verkauft werden. Das heißt also, sein Leitsatz da ist einfach frisches, begehrenswertes Essen anzubieten, das typisch für Wendy's ist. Ja? Und nachdem er das geschafft hat, das heißt also das Kernprodukt quasi saniert, will er übergehen zum Marketing und Branding.
Das heißt, lass uns nochmal kurz dabei bleiben. Was ist denn so typisch Wendy's? Wie kann man sich die Burgerkette so den Laden vorstellen?
Ja, es ist eben dieses, dass du sehr natürliche Produkte erwartest.
Also ein bisschen wie Peter Pan vielleicht?
Ja, aber eben du wählst mehr aus. Mhm. Also das heißt, es ist schon individueller. Es ist schon ein anderer Schnack, als jetzt feste Sachen von der Karte zu bestellen.
Okay.
Ja. Das Zweite, was er macht, ist tatsächlich dieses Marketing und Branding. Dass er wirklich hingeht und sagt, wir brauchen konsistente Marketing-Erzählungen oder Markenerzählungen. Und es geht eben gerade nicht darum, den Gast immer wieder kurzfristig zu aktivieren, irgendwelche komischen Aktionen zu machen und dann eben kurz mal Traffic über Werbung reinzuholen. Darum geht es gar nicht. Es gab beispielsweise eine kurzfristige Minions-Aktion. Die ist total gefloppt. Ja, da sind sie losgestiefelt und haben gesagt, okay, Minions sind gerade in, also machen wir Wendy's Minions-Aktion und dann könnt ihr auch hier reinkommen. Und also nach dem Motto, Minions gibt es gerade überall, deswegen gibt es sie bei uns auch.
Gelbe Burgerbrötchen.
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie sie es umgesetzt haben, aber das ist natürlich keine besonders kluge Strategie, wenn es das gerade so ein Hype ist, darauf aufzuspringen und einfach so Trittbrettfahrer zu spielen. Das ist auch tatsächlich gescheitert. Und er will weg von so Einzelaktionen, die hat es früher auch regional gegeben, und will eigentlich mehr zu einer konsistenten Marke, die das trägt, was Wendy's auch tatsächlich ausliefert.
Also auch hier konzentriert er sich hauptsächlich eben auf Marketing, auf die Marke Wendy's und versucht die wieder zu aktivieren, dass die sozusagen für die Konsumenten spannend wird und guckt jetzt gar nicht so stark auf Küchenprozesse oder...
Ja, das kommt als Drittes.
Okay.
Also tatsächlich als Erstes zu gucken, welches Produkt passt eigentlich zu unserer Zielgruppe und dann eben, welche Marke passt zu unserer Zielgruppe. Das heißt also, wenn du so willst, die materiellen und immateriellen Bestandteile des Angebots, die wirklich auf den Prüfstand stellen und sagen, okay, an welchen Stellen haben wir eigentlich hier so in der Vergangenheit Speck angesetzt, wo sind Sachen dran, die einfach bei näherem Hinsehen keinen Sinn machen, die vielleicht kurzfristig mal die Restaurants füllen, aber die in ihrer Ausrichtung wenig strategisch sind, vielleicht zu teuer sind für das, was sie erreichen. Aber das eben alles wegschneiden und dann auf den Markenkern das Ganze runterschneiden. Und das Dritte ist tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, und das ist operative Exzellenz. Und wenn der zweitgrößte oder ehemals zweitgrößte Burgerladen der USA hinkommt und sagt, Systematisierung, Strukturierung der Prozesse, operative Exzellenz, klare Leistungsstandards und klar dokumentierte Prozesse sind wichtig, dann kannst du dir vorstellen, wie die Relevanz generell in der Branche ist. Ja, also die haben das Gefühl, über 7000 Restaurants einer QSR-Kette, dass sie zu wenig systematisiert sind. Ich weiß nicht, wie die reagieren würden, wenn sie eine deutsche Landhausküche betreten würden. Ja, das heißt also, tatsächlich dann nochmal wieder den Fokus ganz stark darauf zu legen, wie kriegen wir eigentlich Konsistenz in unser Angebot rein, wie kriegen wir Trainings mit konstanten Ausführungen hin und wie können wir eigentlich eine Organisationsstruktur im Backend schaffen, die tatsächlich der Fläche, das heißt in Restaurants, hilft. Ich kenne ganz viele Flächenorganisationen, die, wenn du mit den einzelnen Outlets in der Fläche sprichst, die ihre Zentrale dann Bullshit Castle nennen und sagen, jetzt kommen wieder irgendwelche Sachen aus der Zentrale und dann sollen wir dies machen, das machen, jenes machen. Und die Zentrale irgendwann verabschiedet sich eigentlich von der Fläche, entwickelt ein Eigenleben und drangsaliert nachher eigentlich die Fläche mit unnötiger Bürokratie, mit irgendwelchen Zahlen abgefrage. Und woran du das am besten erkennst, ist, wenn du Betriebe hast, die in ihren Peakzeiten, wo der Betriebsleiter in den Peakzeiten im Büro hockt und an irgendwelchen Excel-Tabellen rumschraubt und nicht draußen bei seinen Gästen ist. Ja, das heißt also, wenn du die Peak-Time hast und hast das Mittagsgeschäft oder das Abendgeschäft und wenn dann der Betriebsleiter nicht auf der Fläche ist, dann weißt du, dir läuft irgendetwas grundsätzlich schief. Weil, ne? Das heißt immer so schön, wenn es Brei regnet, dann muss man Schüsseln raushalten.
Genau.
Und dann kannst du nicht im Büro hocken und irgendwelche...
Büro regnet, sondern regnet halt kein Brei
runter. Nein, das hat ein gutes Dach, da regnet es kein Brei rein. Ja. So, das vierte war dann, an dem er schrauben will, oder was sein Plan ist, ist das digitale Erlebnis. Das tatsächlich konsistent zu schaffen. Und hier merkst du eben auch diesen typischen Charakter von Gastronomie. Produkt first, Marke first, ja, und digitales Erlebnis. Wir sind in einer Branche, die niemals vollständig digitalisierbar sein wird. Ja, wir können einfach einen Burger nicht runterladen und wir kriegen ihn auch nicht durch eine USB-Schnittstelle. Es ist immer noch, der Gast muss ins Haus kommen, er muss es
haben. Wenn wir Lebensmittel mit einem 3D-Drucker erstellen können, ne? Dann kannst du zu Hause den Burger von McDonald's runterladen.
Wenn du denn die richtigen Soßen hast, die der Burger, der 3D-Drucker sich ziehen kann. Aber du merkst es, er sagt, erst an vierter Stelle kommt eigentlich ein konsistentes digitales Erlebnis. Da geht es um Loyalty-Programme, da geht es eben um saubere Integration der Lieferplattform und eben diese ganze Restauranttechnik, die eben im 21. Jahrhundert ankommen muss. Und dann kommt, was ahnst du, was der 5 ist? Der letzte Punkt.
Kosten senken.
Nee, das ist operative Exzellenz, da spielt das
okay, rein. Okay. Der letzte Punkt. Ist ja jetzt eigentlich schon alles dabei gewesen, oder?
Wachsen wieder.
Wachsen, ja.
Okay. So, das heißt, was er sagt ist, bring als erstes deine Plattform in Ordnung. Ja, achte darauf, dass deine Leistung gut ist, dass deine Prozesse stimmen, dass die Marke toll ist und dass du digital auf der Höhe bist. Und wenn du das sichergestellt hast, das heißt ein solides Fundament gebaut hast, dann kannst du bauen. Dann kannst du in die Höhe bauen. Und auch da ist er wieder konservativ. Das heißt, er sagt, erstmal nehmen wir bestehende Flächen. Das heißt, wir haben ja schon über 7000 Restaurants. Die machen wir jetzt erstmal profitabel. Sie haben in der Vergangenheit auch Restaurants geschlossen. Das heißt, es geht nicht jetzt um neue Flächen im großen Stil, sondern erstmal machen wir bestehende Flächen profitabel, stärken die Kapitalbasis unserer Franchise-Nehmer. Und wenn das gelungen ist, dann denken wir über neue Flächen nach. Und ich finde diese 5 Punkte einfach so konsistent. Ich finde das so durchdacht, weil es ist eigentlich auch eine Blaupause für ganz viele Betriebe in Deutschland, die jetzt gerade merken, Mensch, meine Zielgruppe bricht mir weg, die Besuchsanlässe, die Besucher verlieren wir. Und dann eben dazu überlegen, wie können wir eigentlich vorgehen? Und dann als erstes zu gucken, okay, vielleicht haben wir in der Vergangenheit auch mal ein bisschen hektisch agiert. Was muss eigentlich weg? Wie kriege ich eigentlich mein Produktangebot auf das zugeschnitten, was meine Gäste wirklich von mir erwarten und was sie auch nirgendwo anders erwarten? Welche Marke habe ich eigentlich? Wofür stehe ich? Was ist der Besuchsgrund? Lohnt es sich eigentlich für meinen Betrieb und das Erlebnis, was ich bei mir habe, beispielsweise mich 20 Minuten ins Auto zu setzen? Wer die Frage mit Nein beantwortet, der muss echt einen hochfrequenten Standort haben. Weil 20 Minuten mich ins Auto zu setzen für einen weiteren ordentlichen Burger oder irgendein Schnitzel oder so etwas, das macht ja keiner. Dafür ist Delivery auch zu attraktiv geworden.
Na, es sei denn, du lebst irgendwo auf dem Dorf, ne? Dann ja, musst du das tun. Aber wenn du, für die meisten Leute, die sind wahrscheinlich in Restaurants mehr oder weniger zu Fuß erreichbar oder kurz mit dem Fahrrad, die werden das nicht tun. Also die muss man schon davon überzeugen, sich ins Auto zu setzen und dann die Fahrt
genau, auf sich zu nehmen. Genau. Und du musst mal überlegen, in 20 Minuten, wie viele Restaurants du eigentlich erreichen kannst.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, wir sind hier vor den Toren Hamburgs. Mhm. Aber selbst hier würdest du innerhalb von 20 Minuten locker eine dreistellige Anzahl von Restaurants erreichen. Und dann musst du darauf achten, dass die eben tatsächlich zu dir kommen wollen. Also die Marke. Und dann eben zu gucken, wie kriege ich die operative Exzellenz hin? Schaffe ich es wirklich so zu produzieren, dass nicht alles hochgradig individuell ist? Was kann ich systematisieren? Wo kann ich auch Technologie einsetzen? Ja? Dieser vierte Punkt, den er hat, das digitale Erlebnis, einerseits zum Gast hin, aber auch hinten anzuschließen. Ja? Mit welcher Restauranttechnik arbeiten wir eigentlich? Wie kriegen wir das hin? Und erst dann, wenn ich sozusagen die Plattform stabilisiert habe, dann über Wachstum nachzudenken. Und dann sagen, okay, jetzt fangen wir mal an, neuen Umsatz zu kriegen. Also von daher, das finde ich eigentlich total, total richtig. Und diese Strategie kann sich eigentlich jeder deutsche Betrieb in der aktuellen Lage abgucken, um da eben daraus zu lernen.
Einfach. Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass er halt dieses typische sagt, okay, wir müssen halt Kosten senken, Kosten senken, Kosten senken, sondern dass er halt auch mal kommt und dann eben wirklich versucht, andere Sachen besser zu machen. Also quasi nicht nach zurückarbeitet und versucht, Kosten zu senken, sondern nach vorne arbeitet und guckt, okay, was kann ich eigentlich mit meiner bestehenden Basis besser machen? Also er will ja sozusagen fast alles neu machen, ne? Also relativ viel. So, aber woraus man findet, wo man ein bisschen was schließen kann, was er priorisiert, ist eben die Reihenfolge. Und dass er am Anfang eben sagt, okay, wir schauen uns Angebot und Marken an und so Kosten senken, dass die Prozesse im Hintergrund, die kommen erst als zweites. Das finde ich, ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Fokussierung.
Genau, du hast gerade eben was Interessantes gesagt. Und zwar hast du gesagt, er guckt nicht aufs Kosten senken oder Kosten sparen. Ich habe regelmäßig mit Studenten diese Diskussion, ja. Also, was heißt eigentlich Kosten senken? Und Kosten senken könnte ja jetzt bedeuten, okay, in einer bestimmten Kostenstelle oder auf einem Kostenträger fallen geringere Kosten an. Aber das ist halt total lächerlich. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Wareneinsatz in dem Burger von, lass mich lügen, 1,90 Euro und ich sage dir jetzt, mir gelingt es, den Wareneinsatz auf 1,70 zu drücken.
Minus 10%.
Genau, dann sind das minus 10%. Ist das eigentlich jetzt gut? Bin ich jetzt der König der Welt? Nicht, solange wir nicht die Qualität betrachtet haben. Ja, das heißt also, ich muss ja darauf achten, wenn ich ein billigeres Patty oder einen billigeren Bun nehme, dann ist es, das ist ja nicht gespart. Ja, das heißt also, wenn ich mich bei Preis und Qualität gleichzeitig bewege, dann ist das eine Veränderung der Positionierung. Das hat mit Kosten sparen, Kosten senken, Kostenmanagement gar nichts zu tun. Ja, Kostensenkung heißt...
Kostensenkung wäre es, wenn ich mit dem Lieferanten verhandle und eine günstige Kondition rauskriege für das gleiche Produkt.
Wenn ich eine günstige Kondition oder wenn ich echte Kosten spare. Beispielsweise, wenn ich mit meinem Lieferanten mich darauf einige, dass ich vielleicht statt dreimal die Woche nur noch zweimal die Woche oder einmal die Woche beliefert werde, weil ich einfach smarter bestelle. Wenn ich echte Kosten aus dem Betrieb, wenn ich Waste vermeide, das sind echte Kosteneinsparungen. Aber einfach zu sagen, hier, guck mal, was finde ich eigentlich für ein toller Hecht, ja, ich habe ein billigeres Patty gefunden. Schmeckt der sich ganz so geil, aber ist halt billiger. Das ist nicht gespart. Das ist einfach nur, du gehst auf der Positionierungsmatrix auf der Hauptdiagonalen einen Schritt nach unten links. Und dann könnte ich ja auch sagen, pass auf, ich habe ein teureres Patty gefunden. Ja, da müssen wir jetzt eben mehr Geld für nehmen. Das ist auch eine Verschiebung auf der Positionierungsmatrix. Hat mit Kostenmanagement gar nichts zu tun. Und deswegen, das übersehen ganz viele. Und sind dann nachher inkonsistent oder so etwas, weil sie komische Sachen einfach machen. Deswegen achtet darauf, wenn ihr Kosten senken wollt, überlegt euch, wo ihr Ressourcenverbrauch runterkriegt. Sei es Arbeitszeit, sei es Produkte oder sei es Energie. Da, wo ihr das machen könnt, gleiches Output, weniger Input, das sind Kostensparungen.
Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man das sagen. Auch, ne, manchmal, wenn wir uns so unsere Kosten anschauen, dann findet man vielleicht auch Sachen so, ja, kann man drüber diskutieren, vielleicht kann man hier und da noch ein paar Sachen wegstreichen. Aber grundsätzlich macht es eigentlich in den meisten Fällen einfach mehr Sinn, den Blick nach vorne zu richten und zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass nicht sehen, dass, ich sag mal, weniger Geld vom Tisch runterfällt, sondern einfach dafür zu sorgen, dass ich jeden Tag einfach mehr Geld auf den Tisch draufschmeiße, dass das bisschen, was an den Seiten vielleicht runterfällt, dass ich mir das erlauben kann. Das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive. Also man sollte das andere nicht vernachlässigen, das kann auch ganz, ganz wichtig sein. Ich glaube, gerade wenn man jetzt mal über die deutsche Autoindustrie anfängt zu sprechen und so, ich glaube, dass die zu viele Kosten haben, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber grundsätzlich eben diese Perspektive zu haben, den Blick nach vorne, wie kann ich mehr Geld auf diesen Tisch draufschmeißen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Ja. Und ich glaube, so können wir das...
Das bei der deutschen Autoindustrie sollten wir nicht vertiefen. Ich habe mich letztens gerade erst wieder über Digitalisierung in einem deutschen Auto geärgert.
Nee, dann wird die Laune auch viel zu schlecht im Podcast.
Genau.
Lass uns deswegen schnell zum nächsten Thema
sprechen. Mehr Geld auf den Tisch raufschmeißen, da hast du einen total guten Punkt für nächstes Thema. Und zwar gab es neue Zahlen aus dem Hotelmarkt. Und wenn man sich so im Moment die Ergebnisse von Hotelketten anguckt, wie ich schweife jetzt gerade einmal kurz ab, weil es ein interessantes Insight ist, dann merken wir, dass Hotelketten eigentlich traditionell auf zwei unterschiedliche Strategien unterwegs sein können und Zahlen bestätigen das auch. Und zwar, wenn du ein Hotel hast, nehmen wir mal mit 100 Zimmern, ja, dann kannst du das Ergebnis wird dann über zwei Parameter eigentlich gesteuert. Und das erste ist Auslastung und das zweite ist Durchschnittsrate. Das heißt, wie viel kostet ein Zimmer und wie viele von deinen Zimmern vermietest du eigentlich? Und jetzt kannst du auf extremen Strategien unterwegs sein und zu sagen, mal beispielsweise, ich habe eine vergleichsweise günstige Durchschnittsrate, also eine niedrige Durchschnittsrate, aber die Hütte ist jeden Tag voll. Ja, ich knall die Hütte einfach über den Preis voll. Ich will das immer ausgelastet haben. Aus der Strategie-Ecke kommt ursprünglich Motel One. Und sind heute immer noch, sag ich mal... Also
günstigere Preise,
genau.
Dafür immer voll.
Genau, also Motel Ones sind eigentlich von der Auslastung her wahnsinnig hoch. In den individuellen Hotelmärkten und vor dem Hintergrund von Events oder so etwas ist die Rate aber immer noch sehr moderat für das Produkt, was sie bieten. Auf der anderen Seite könntest du aber hingehen und sagen, Moment mal, ich will die Hütte eigentlich gar nicht so voll haben. Ich will lieber die maximale Zahlungsbereitschaft aus dem Markt abschöpfen. Das heißt also, ich will eigentlich ganz fein gucken mit meinem Revenue Management, wo kriege ich eigentlich noch Zahlungsbereitschaften her, wo kann ich die Rate noch einen kleinen Ticken anheben, ohne Nachfrage zu verlieren, und nach dem Motto, wenn gegenüber ein Motel One voll läuft, gut, dann fängt bei mir die Party erst an, weil dann kann ich die Rate bestimmen und dann habe ich halt noch Zimmer frei. Also, entweder Fokus Auslastung, also ne, Belegung, oder Fokus Rate. Und wenn man sich jetzt die Halbjahreszahlen anguckt von verschiedenen Hotelkonzernen, dann siehst du halt, dass einige bei der Auslastung immer weiter steigern und dafür durchaus einen Rückgang der Rate in Kauf nehmen. Wohingegen andere, beispielsweise ist das eine Hotelkette aus der Schweiz, die sagen, bei der Rate haben die jetzt im ersten Halbjahr 2,8% plus gemacht und der Revenue per Available Room, der RevPAR, der steigt auch weiter an, aber die Auslastung bleibt halt stabil. Ja, das ist genauso eine große Leistung wie an einer anderen Stelle Umsatz plus zu erzeugen durch deutlich gestiegene Auslastung bei leicht nachlassender Rate. Es sind zwei unterschiedliche Strategien. Nehmen wir jetzt mal diese Erkenntnis und übertragen sie auf den Gastronomiemarkt, denn da ist das noch gar nicht angekommen. Ja, mal angenommen, du hast jetzt ein Restaurant, du hast da deine 20, 22 Tische und es kommt ein Freitagabend. Dann hast du nicht Zimmer wie ein Hotel, sondern du hast Tische. Und jetzt musst du dir überlegen, was soll eigentlich mit diesen Tischen passieren? Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich möchte gerne, dass heute Abend jeder Tisch doppelt belegt ist. Weil ich eben glaube, dass der Markt, der hält das aus. Das heißt also, ich kann 44 Tische belegen, 22 mal zweimal belegt. Und ich brauche eben so viel Zustrom und Zulauf. Das heißt aber auch, ich muss relativ zackig arbeiten. Das heißt, ich gehe an den Tisch, was möchte ich essen, das. Es muss, um so viele Gäste anzulocken, eine attraktive Preisstellung auf der Karte sein und ich brauche natürlich ein attraktives Menü. So, habe entsprechend viel Dampf in der Küche, ich habe entsprechend viel Manpower im Service, auf der Fläche. Das unterscheidet Restaurants von Hotels. Ja, bei einem Hotel auf eine hohe Auslastung zu gehen, kostet nicht so viel, als wenn ich beim Restaurant auf eine hohe Auslastung, weil die Leistungsprozesse viel intensiver sind. So, das heißt also, ich sage, Freitagabend, ich will hier 44 Tische in meinem Restaurant bedient haben, das ist mein Ziel, laufen halt vielleicht bei 39 oder sowas raus und habe ein Durchschnittskuvert pro Tisch oder pro Stuhl, je nachdem, wie du es rechnen möchtest, der sicherlich okay ist, aber der ist natürlich nicht ausakquiriert. Denn ich muss ja beispielsweise, was weiß ich, um 20.30 Uhr spätestens die Tische drehen. Wahrscheinlich eher um 20 Uhr die Tische drehen. Und das heißt also, die erste Partie muss ich auch irgendwann versuchen loszuwerden. Das heißt also, ein Obstler, einen Klaren hinterher, ein Digestif oder ein Espresso oder so etwas, das muss dann auch schon zackig gehen. Auf der anderen Seite könntest du natürlich auch sagen, nö, mache ich nicht. Ich will 20 wertige Tische an dem Abend haben. Das heißt, Leute, die um 19 Uhr kommen, die eine Vorspeise sich gönnen, die den ersten Wein nehmen, dann den zweiten Wein nehmen und dann gestalte ich ein Gastronomieerlebnis, gehe in Preisbereiche, wo ich weiß auch, da kommen keine 40 Leute, dafür ist der Markt einfach nicht da. Ist auch egal, mir reicht das mit 20. Ja? Und dann gehe ich eben hin und kann noch ein Aperitif verkaufen, ich kann ein Digestif verkaufen. Ich weiß eben, der Tisch wird heute Abend nur einmal verkauft. Aber an dem Tisch arbeite ich auch ein paar Stunden. Das heißt also, ich möchte, dass mein Gast von, was weiß ich, 19 Uhr bis 21 Uhr oder so etwas da bleibt. Und dann eben auch ein Durchschnitt, also pro Nase in Richtung 60, 70 Euro zu gehen. Das sind zwei unterschiedliche Strategien. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Gastronomen so ein bisschen hin und her schwanken. Ja? Also es sollen schon viele da sein, sie sollen auch ordentlich was kaufen, aber Hauptsache sind viele da, Hauptsache das Ding ist wuselig und Hauptsache die kaufen ordentlich.
Also so ein Mischmasch, alles ein bisschen.
Ja, das wäre so, als wenn ich beim Hotel hingehen will und sage, die Hütte soll voll sein und alle sollen viel bezahlen. Das gibt's nicht. Ja? Du musst sagen, was willst du erreichen?
Das ist,
und diese strategische Klarheit.
Ist das nicht auch diese Preis-Mengen-Strategie? Also entweder gehe ich über den Preis oder ich gehe über die Menge. Und ich glaube, das ist so eine U-Kurve.
Ja, die Mitte ist das Fürchterlichste.
Genau. Du darfst nicht in der Mitte, wo eben viele Gastronomen sich aufhalten,
Aber das ist eine Positionierungsfrage. Die ist eine strategische Frage eher. Ja, Positionierungsfrage ist dieses Porter stuck in the middle. Ja, wenn du ganz nett bist und okay Preise
stimmt,
hast.
Stimmt, genau, das ist mit, da gibt's, da gibt's mit Massen- und Nischenmarken.
Ja, genau, da gibt's nichts zu sagen. Ja, also ganz nett und ordentliche Preise. Ich meine, wer will denn da hingehen? Also entweder geil und leider teuer oder aber gut und günstig. Also, aber hier ist es eine strategische Frage. Was will ich eigentlich? Wer soll eigentlich reinkommen? Wie viel will ich eigentlich mit den Gästen arbeiten? Will ich, dass sie bleiben oder will ich sie eigentlich schon wieder rauskehren? Und da eben diese strategische Klarheit zu haben. Ja, ich akzeptiere einen leeren Tisch. Das ist okay. Und eben in der Gastronomie ist es eigentlich noch wichtiger als in der Hotellerie, obwohl es in der Hotellerie viel etablierter ist, weil ich in der Gastronomie diese intensiven Leistungsprozesse habe. Das heißt also, wenn, ich sage mal, eine Viererpartie, vier Erwachsene sitzen da und dann werden die fertig mit dem Essen und danach versuche ich den, sage ich, gehe ich hin und sage, okay, ich verkaufe denen noch ein Digestif. Das heißt also vier Obstbrände. Dann kostet so ein Brand, sage ich mal, ordentliches Restaurant, kostet er zwischen 57 und 9 Euro. Gehen wir mal auf die Mitte, sagen wir 8 Euro kostet so ein Ding, dann sind wir bei einer Runde Digestif 32 Euro. Mit einem vergleichsweise hohen Deckungsbeitrag. Die Ruhe hätte ich wahrscheinlich in der anderen Strategie gar nicht, wenn ich sage, okay, die Hütte brennt und die müssen schnell...
Wir müssen heute nochmal einen zweiten Tisch
fahren. Wir brauchen einen zweiten Tisch. Und ist auch die Frage, ob ich es bei der zweiten Partie übermachen würde, ob das dasselbe Team ist. Ich brauche ein Team, was den strategischen Fokus auf einer Sache hat.
Nur was ich auch ein bisschen Zeit lassen kann, ne?
Was ich ein bisschen Zeit lassen kann. Ich brauche sicherlich auch ein bisschen Geschick dafür, um Digestif für 32 Euro zu verkaufen und danach eben noch oder davor nochmal auf ein Dessert einzugehen oder auch ein Dessert dazu oder dann noch Kaffeespezialitäten zu nehmen und dann vielleicht noch zu sagen, oh, pass auf, Mensch, ihr sitzt hier gerade so schön. Wie wäre es nochmal mit einer Runde Rotwein oder so etwas? Also zu gucken, dass der Durchschnittsbon an einem Tisch hoch ist und eben dann bei den Belegungen zurückzugehen. Ich plädiere einfach nur dafür, eine Idee zu haben. Was ist in meinem Markt möglich, das zu überlegen? Und dann eben, wo, in welche Richtung will ich eigentlich, was soll das werden?
Das ist ja auch ein bisschen wieder so wie bei dem bei Wendy's. Die haben ja, das wäre wahrscheinlich bei denen auch Stufe 1, glaube ich, wo sie sich einfach so fragen, okay, was ist eigentlich unser Angebot, was erwartet der Konsument, wie soll das sein? Soll es eben so sein, die Leute kommen hier rein und kommen schnell wieder raus, kommen satt, schnell wieder raus? Oder soll es halt eben sein, sie kommen rein und bleiben dann auch 2-3 Stunden und werden halt voll
außerfällig? Bei Wendy's wirst du nicht 2-3 Stunden
sitzen. Nee, genau, aber würde ja genau in diese Kategorie fallen, so eine Überlegung anzustellen. Also wenn wir uns jetzt mal eine Gastronomie hier in Deutschland vorstellen, dann könnte man sowas ja irgendwie mal auf Platz 1 mitnehmen. Vorausgesetzt, man hat damit Probleme und ist da nicht klar positioniert. Oder auf klar jeden strategisch
Fall.
Aufgestellt.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kenne ganz wenig Gastronomen, die sich darüber Gedanken machen, was erwarte ich eigentlich heute Abend von diesem Tisch? So wie sich Hoteliers eben Gedanken machen, was erwarte ich von diesem Zimmer? Die Hoteliers sind da total klar. Ja? Die rechnen mit RevPAR, Revenue per Available Room, das heißt, wie viel Zimmer sind verfügbar, sprich, werden nicht gerade renoviert oder stehen gerade unter Wasser, weil ein Wasserhahn geplatzt ist, also Available Rooms. Und dann eben Revenues per Available Room. Da zählt einerseits die Rate rein, aber auch so nebenbei Sachen wie Parken, wie andere Umsätze noch. So, und dann ist eben aus dieser Infrastruktur, Hotel, Gebäude, sagen wir 120 Zimmer, wie viel Umsatz will ich heute Abend rausziehen? So, und das ist eben, die sind viel klarer an der Stelle. Und ich kann nur dafür plädieren, dass man eben auch mal guckt, lass uns das mal auf Restaurants übertragen. Lass uns diese Denke einfach mal übernehmen, weil die Hotellerie ist damit ja ziemlich erfolgreich.
Cool. Hast du noch ein weiteres Thema für uns mitgebracht?
Ja, du hattest mal eben gerade Porter angesprochen mit dieser Positionierung. Ja.
Ja.
Und Porter unterscheidet eben
genau, zwischen... Genau, diese Positionierung eben, ich gehe entweder in den Massenmarkt oder ich gehe in den Nischenmarkt.
Richtig.
Aber wenn ich irgendwo dazwischen hänge, also so ein bisschen... Versuche ein nischiges Produkt irgendwie in der großen Zielgruppe anzubieten oder...
Ja, nischiges, hochpreisiges Produkt.
Ja, genau.
Das heißt also, du nimmst ein hochpreisiges Produkt, ein Markenprodukt oder aber du gehst tatsächlich in die Masse mit irgendeinem Commodity, ja?
Mit einem Eigenmarkenprodukt.
Mit einem Eigenmarkenprodukt beispielsweise, ja.
Aber eben dieses dazwischen, also was ich jetzt sagen wollte, also entweder man macht halt ein teures Nischen-Markenprodukt oder halt ein günstiges Massenmarktprodukt, aber alles, was dazwischen ist, das ist irgendwie... ja, in der Theorie her nicht mit Erfolg verwöhnt.
nicht mit Erfolg verwöhnt, sagt er es ganz richtig. Und wir haben in Deutschland einfach in der Fläche eine große Anzahl von, ich sag mal, schwach positionierter Häuser. Das sind häufig die Individualisten, die hoffen einfach, dass sie durch ihren Standort ausreichend viele Gäste anziehen. Und schon seit Jahren sagen wir eigentlich voraus, dass dieses Segment in der Zukunft größere Probleme kriegen wird, als sie in der Vergangenheit gehabt haben. Schlicht und ergreifend, weil wir immer mehr große Markenkonzepte haben, die ein ganz klares USP einer ganz klar abgegrenzten Zielgruppe anbieten und für die dann eben hochattraktiv sind und eventuell eben auch es wert sind, dass man mal 10 Minuten, Viertelstunde dafür fährt, um da hinzukommen. Und jetzt gibt es neue Zahlen vom Restaurantmarkt in UK und der bestätigt eigentlich diese Entwicklung, zumindest in UK. Und UK ist immer so ein, weißt du, das ist deswegen so ein wichtiger Markt für uns Europäer, weil er der allgemeinen Gastronomieentwicklung so ein paar Jahre vorwegläuft. Ja, die USA laufen deutlich voraus und in UK eben haben wir noch eine ähnlichere Struktur, als wir sie in Deutschland haben, aber sie läuft dem voraus. Und wir haben da laut dem Marktforschungsinstitut in 26 ungefähr 1% Wachstum im Umsatz im Gesamtmarkt bisher. Und die Zahl der Betriebe, die sinkt allerdings um 0,9%. Das heißt 1% im Umsatz rauf, 1% bummelig bei den Betrieben runter. Und die Verteilung zeigt dann eigentlich ganz deutlich, in welche Richtung es geht. Nämlich die Markenrestaurants, die gewinnen nicht 1%, sondern 3%. Das heißt, die wachsen dreimal so stark wie der Markt. Wenn wir in Fine Dining gucken, ja, gerade in diesem, UK ist natürlich geprägt durch den Londoner Markt, das ist eigentlich wie so ein Raumschiff in UK, das ist ein ganz besonderer Markt und wenn die Fine Dinings da sind relativ klar positioniert, die gewinnen sogar 4,1%. Ja, die wachsen auch bei den Standorten, also die Standorte, die eigentlich fallen, wachsen da um 2,5% und die Independents, die verlieren 0,5% im Umsatz. Das heißt, wir sehen hier eine immer klarere Positionierung im Markt, dass diejenigen, die eben diese Frage, die wir schon mal gestellt haben, ja, wofür setzen sich deine Kunden ins Auto und fahren 20 Minuten und freuen sich diese ganzen 20 Minuten auf dein Restaurant?
Das ist vielleicht auch mal ein konkreter Tipp, also sich einfach mal als Gastronom, das kann ja eigentlich, es gilt ja für jeden Unternehmer, für jedes Angebot. Warum sollte sich jetzt jemand auf die Gastronomie bezogen ins Auto setzen und 20 Minuten zu dir fahren? Man kann sich auch mal selber fragen, würde man jetzt sich eigentlich 20 Minuten ins Auto setzen, um in seinem Laden essen zu gehen? Und ne, könnte natürlich sagen, natürlich würde ich das tun, aber sich das mal ganz offen und ehrlich zu fragen, würde ich das eigentlich wirklich tun? Sich mal versuchen, in die Perspektive eines möglichen Gastes hineinzuversetzen und wirklich kritisch zu hinterfragen, würde ich mich jetzt ins Auto setzen auf einen Freitag, Samstagabend und wirklich diese 20 Minuten fahren, um dann im Laden essen zu gehen. Also ja, oder das nicht? Hier mal ganz offen zu fragen und ja, vielleicht dann kommt man auch schon mit der Perspektive auf die verschiedenen Sachen. Oder was ja auch eine total super Möglichkeit ist, wenn man jetzt vielleicht sich das nicht selber gut einbilden kann, einfach mal die KI zu fragen, der KI zu sagen, hey, du bist hier eben meine Zielgruppe sind das und das und das, so und so für Leute. Und ich habe so und so einen Laden, so und so sieht das alles aus, das machen wir, bla bla bla. Machst du ein paar Bilder mit rein und dann sagst du mal, würde sich die Zielgruppe abends ins Auto setzen, 20 Minuten zu mir fahren. Und da einfach ein bisschen mit zu spielen, ich glaube, da kann man sowas total einfach testen. Und da kann man ja auch mal verschiedene Zielgruppen durchtesten.
Ja, das eine ist ja das Szenario, würde ich das selber machen, ja, da musst du so ein kleines bisschen eigene Schizophrenie aufbringen. Oder aber, was du natürlich auch machen kannst, ist was ja gerade an Freitagen und Samstagen passiert, ist, dass Menschen sich irgendwie in Gruppen treffen und dann wollen die irgendwie auf Piste oder so etwas oder wollen irgendwas erleben und dann muss ja gemeinsam entschieden werden, wo gehen wir hin. Ja, ich habe das gestern gerade gemacht, gestern waren wir zu viert unterwegs und dann ging es darum, wo gehen wir hin. Und ich hatte eine relativ klare Vorstellung und habe gesagt, okay, wir gehen in das Restaurant, da ist eine schöne Aussicht, da waren wir schon lange nicht mehr. Und dann diese Argumente, warum gehen wir da hin? Und was sind eigentlich die Argumente, mit denen du Freunde von deinem Laden überzeugen würdest? Und wenn die einfach nur sind, ja, ich muss nur die Treppe runtergehen, das ist ein schwaches Argument, weil nicht alle über dem Laden wohnen.
Die wenigsten.
Ja. So, das heißt also, womit würdest du deine Freunde überzeugen, zu dir in den Laden zu gehen? Oder du nimmst irgendeinen anderen Laden, der 20, 25 Minuten entfernt ist und sagen, okay, wie würdest du deine Kumpels davon überzeugen, dass wir heute Abend da hingehen sollen? Was sind die Dinge, bei denen du sagst, also wenn wir da heute Abend nicht hingehen, dann fehlt uns was. Da fehlt was. Das sollten wir nicht tun, das sollten wir nicht riskieren. Also wirklich zu überlegen, wie kriege ich diese klare Positionierung raus, um aus dieser, Entschuldigung, muss ich sagen, verschissenen Mitte rauszukommen. Da, wo es egal ist. Ja? Also wo du nicht viel für wenig Geld kriegst, sondern da, wo du eben hingehst und sagst, entweder viel für wenig Geld, also das heißt, das ist einfach ein Preisargument, oder aber wir gehen dahin, weil es einfach geil ist, weil es geile Spare Ribs gibt, weil die irgendwie ihre Fries total nett, cool machen, oder weil es ein toller Ort ist, oder weil der Service so nett ist. Irgend sowas. Aber wenn da ist, ja, da können wir eigentlich anhalten.
Kannst du machen,
genau, kannst du sein lassen, das ist, ne? Auf dem Weg.
Ja.
Ja, dann hängst du halt vom Weg ab. Und das ist nicht so cool.
Nee.
Also deswegen, alle Daten in den Gastronomiemärkten im Moment deuten darauf hin, dass diejenigen ein Problem bekommen oder schon haben, vielmehr, die schwach positioniert sind, die eben nicht genau sagen können, du musst zu mir kommen, weil ansonsten verpasst du dies oder das. Diejenigen, die immer wieder neue Haken reinwerfen und sagen, okay, wir machen hier die Aktion, jene Aktion, welche Aktion, um kurzfristig zu aktivieren. Das heißt ja immer, dass deine Leute nicht ausreichend von sich selber aktiviert sind, um zu dir zu kommen.
Ich habe letztens ein gutes Pizza-Auto hier bei uns gesehen. Das war, ich glaube, irgendwie so ein Pizza-Flitzer, irgendwie irgendein Namen mit Pizzeria oder so hatte das. Und dann stand hinten noch drauf, Neueröffnung, und auf der Seite stand jetzt auch Sushi bei uns.
Ja, super. Das
fand ich auch ganz lustig.
Wer würde nicht für Sushi in die Pizzeria fahren?
Pizzeria mit Sushi, das ist, ja.
Also es gibt schon skurrile Argumente, warum du da essen solltest. Ich habe ein Bild gesehen von einem Restaurant, da stand eine Kreidetafel davor und da stand drauf, komm jetzt rein zum Essen, ansonsten müssen wir beide Hunger leiden.
Ja.
Also auch das. Danke.
Da musst du ein großes Mitleid haben mit dem Bild, dass du da zum Essen bist. Genau. Ja, ich glaube, wir können gut zusammenfassen für diese Folge, dass einfach das Wichtige ist, um als Gastronom auch irgendwie in Zukunft noch erfolgreich zu sein, sich einfach Gedanken über die Positionierung zu machen. Also für wen will ich da sein? Was soll mein Angebot sein? Wie überzeuge ich Leute, dass sie in meinen Laden kommen? Sich über solche Thematik einfach mal Gedanken zu machen, sich da kritisch zu hinterfragen und ja, vielleicht die KI auch mal zur Hilfe nehmen. Das ist, glaube ich, das, was man aus dieser Folge gut mitnehmen kann.
Ja, und dieser Wendy's Case, ja, den finde ich einfach, ich finde den tatsächlich, auch wenn er auf der anderen Seite vom Teich stattfindet, ich finde den wirklich bahnbrechend, weil wir im Moment vergleichbare Probleme haben. Vielleicht nicht 7% oder 12,5% bei den Gästen.
Vielleicht auch nicht mit 7.000 Restaurants.
Nicht auch mit 7.000, aber generell eben diese Krise vielleicht mal zu nutzen und zu sagen, okay, stimmt das ganze System eigentlich noch? Ist die Plattform, auf der wir arbeiten, ist die eigentlich noch gut? Und das erst in Ordnung zu bringen und dann wieder aufs weite Meer rauszusegeln und dann wirklich mit geschwellter Brust zu sagen, in der Krise hilft Akquise, jetzt wollen wir neue Gäste haben. Aber genau. Erst die Hausaufgaben machen.
Genau, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, einfach mal zu sagen, was viele Leute ja auch irgendwie gar nicht so auf dem Zettel haben oder viele unterschätzen. Ja, es ist in Deutschland, ist es gerade nicht so geil. Das kann sicherlich vieles besser sein. Aber nichtsdestotrotz entwickelt sich die Welt halt in Zyklen. Also wir sind jetzt gerade wahrscheinlich auf dem Weg nach unten oder unten angekommen. Also ich glaube, letztens gelesen, die deutschen Exporte nehmen schon wieder stark zu. Also vielleicht so ein kleiner Lichtblick. Und da einfach sich zu sagen, okay, wir sind jetzt unten. Jetzt ist es gerade mal nicht so cool, aber es geht wieder nach oben. Kommt irgendwann die Zeit, wo es wieder besser wird. Und ich sag mal, wir reiten nicht dem Untergang entgegen.
Grad. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, und vor allen Dingen nicht mit der geilsten Branche der Welt, die es schon immer gegeben hat und immer geben wird. Strukturbrüche hin oder her, Gastronomie wird immer größer.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Thorsten, ich wünsche eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
Paul, ganz herzlichen Dank. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Feedback gibt, egal ob es positiv oder negativ ist, lasst es gerne in den Kommentaren da und bewertet den Podcast. Wie so alle, die den Podcast betreiben, würden auch wir uns hier über ein Abo freuen.